Auch meinerseits begrüße ich recht herzlich zuerst die Geschwister am Ort, Geschwister in Tuningen. Ich freue mich, wieder in eurer Mitte zu sein. Wie schon erwähnt oder in diesem Lied auch gesungen wurde, dass es im Laufe der Jahre zu einem Fest werden, die Jugendbibeltage. Es werden immer mehr Jugendliche da und es wird auch für euch als Geschwister anstrengender, mehr Arbeit, aber wir freuen uns, dass ihr es mit Freudigkeit tut und beten und haben auch gebetet für euch, dass der Herr auch diese Mühe und Arbeit und euer Opfer auch reichlich segnen möchte. Ich freue mich und begrüße auch die Jugendlichen, die zum Teil schon hier da sind, vielleicht kommen auch dazu. Mit einigen haben wir uns schon kennengelernt in den letzten Jahren und kommen auch neue dazu, mit denen wir uns dann auch noch kennenlernen werden. Und wir sind dieser frohe Zuversicht, dass auch diese Gebete, das von uns an aller Seite emporgestiegen sind, auch erhört sind und dass der Herr einen reichen Segen geben wird. Ich begrüße auch Gäste, was da sind, auch Freunde, Geschwister aus anderen Orten, möchte auch von unserem Ort die Geschwister, die es wussten, haben auch von Kirberg herzliche Grüße mitgegeben. In den letzten Jahren, auf jeden Fall letztes Jahr, bei den Anmeldungen zu diesen Jugendbibeltagen, war auch unter anderem eine Frage: Welche Erwartungen hast du oder habt ihr? Und vielleicht nicht alle haben sich geäußert, aber mehrere haben sich getraut und daraus konnte man so einen allgemeinen Begriff bekommen, dass es war ein Verlangen, mehr zu lernen vom Worte Gottes, herzusteigen in dieser Erkenntnis, in dieser Herrlichkeit Gottes. Und ich denke, dass auch heute genau die gleiche Einstellung oder auch Verlangen aus unseren Herzen emporsteigen. Und auch mein Sehnen und Verlangen war: Herr, was willst du uns geben? Wir sind in Erwartungen, dass du uns doch mächtig reichlich segnen. Und diesen Gedanken, was der Herr mir auch aufs Herz gelegt hat, und das ist ein Thema, was mich von meiner Jugend auf fasziniert oder mitgerissen hat. Und das ist dieses Thema über Heiligung, Heiligkeit. Und im Laufe der Jahre schätzt man immer mehr und mehr, wie wertvoll doch auch das in unserem christlichen Leben ist. Und man merkt, dass auch hier noch einige Nähte sind im Christentum und auch in manchem christlichen Leben. Und deswegen ist auch heute dieses Thema, über das wir auch das Wort betrachten möchten: Kennst du den Heiligen Geist? Man spricht ja über eine Dreieinigkeit Gottes auch in der Welt. Man spricht von einem Vater, von Gott, ein Schöpfer, man spricht von einem Jesus Christus, man spricht auch über den Heiligen Geist. Obwohl die Welt ihn nicht kennt. Das sind nicht meine Worte, das hat Jesus selber gesagt. Die Welt kennt ihn nicht. Und mit Gottes Hilfe wünsche ich, dass wir, viele haben ihn schon kennengelernt, dass wir ihn noch mehr oder näher kennenlernen. In unserem ganz besonders persönlichen Leben, auch in unserem Gemeindeleben. Weil auch Jesus einen großen Wert darauf gelegt hat. Und wenn wir so einen Überblick machen, und ich denke, dass die meisten ist unser Vater, unser Gott schon bekannt. Er ist der Schöpfer, er, der alles geschaffen hat. Zwar hat ihn keiner nicht gesehen, auch Mose, der dieses große Privileg hatte, in der Nähe Gottes zu sein und mit ihm zu sprechen, konnte ihn dennoch nicht mit fleischlichen Augen sehen. Er hat ihn zwar gesehen mit innerlichen Augen und diese Gegenwart Gottes hat auch ihn erfüllt mit einer Herrlichkeit, dass auch die Menschen dann in seinem Angesicht das gesehen haben. Und ich denke, das Gleiche ist auch heute noch. Dieser Abglanz der Herrlichkeit, in dem sich ein Kind Gottes befindet, es strahlt auch aus, dass auch die Menschen um ihn es merken oder sollten merken. Aber nicht zu allen Zeiten haben die Menschen diesen Gott, den Vater, auch richtig verstehen oder vorstellen können. Und aus dieser Geschichte des Christentums hat man es schon erkannt, dass die Menschen haben versucht, diesem Gott oder diesem Götter oder dieser Kraft verschiedene Opfer zu bringen, indem sie gemerkt haben, dass es gibt eine Kraft, eine Heere in den Zeiten des Erdbebens oder Gewitters. Und sie waren bereit, aufs Äußerste zu gehen, zum Teil auch ihre Kinder zum Opfer zu bringen, um irgendwie diesen Zorn der Götter zu besänftigen und zu befriedigen. Und da entstanden auch zahlreiche Religionen. Und bis heute noch sind Tausende von Religionen, wo die Menschen suchen irgendwie diesen Gott, vielleicht manchmal auch vorstellend ein unbarmherziger, ein harter Gott, der nur straft, der nur reinschlägt. Und die Menschen in seiner Sünde, in einer Furcht vor ihm, haben Angst. Zwar in den Jahren später hat sich Gott immer mehr offenbart und wir sehen, dass das Volk Gottes im alttestamentlichen Bund noch ihn näher kennengelernt haben. Aber immerhin noch nicht vollständig. Wir freuen uns, dass wir durch Jesus Christus diesen Vater recht kennengelernt haben oder kennenlernen können. Und das waren die Jesu Worte, wo auch Philippus ihm die Frage stellt jetzt, ja, du sprichst so viel von deinem Vater. Wir wissen schon, dass du ihn, ich sag's mit meinen Worten, so lieb hast und sein Leben auch eingesetzt hat, um den Willen seines Vaters zu erfüllen. Das war eindeutig gesehen in dem Leben Jesu. Aber zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus, so lange bin ich schon unter euch und du stellst die Frage, zeige mir den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und da sehen wir jetzt in Jesus, wie eigentlich unser Vater ist. Die ganze Charaktereigenschaft des Vaters hat Jesus in seinem Leben gezeigt. So kennen wir jetzt auch diesen Vater. Wir wissen, dass er nicht nur ein strenger, ein gerechter, aber ein liebevoller Vater ist. Er hat diese Liebe auch bezeugt und durch seinen Sohn und durch seine ganze Geduld und Barmherzigkeit. Wir haben ihn erkannt und jeder kann sagen, ja, ich kenne den Vater. Oder? Wir kennen den Vater, weil Jesus uns ihn vorgelebt hat. Und wenn wir jetzt dann weitergehen in dieser Dreieinigkeit Gottes, jetzt kommt der Sohn Gottes, Jesus Christus. Auch ihn kennen wir. Auch ihn kennt zum Teil die Welt und kann ihn kennenlernen und soll ihn kennenlernen. Und auf jegliche Art und Weise soll auch diese Botschaft des Evangeliums an allen Orten der Welt hinkommen, dass die Menschen erkennen Jesus. Er ist Jesus. In der Schrift lesen wir, er ist Menschensohn, er ist Gottes Sohn. Es ist eine Verbindung, dass er als Sohn Gottes Mensch geworden ist, uns gleich geworden ist, in unserem Fleisch, in unserem leiblichen Fleisch, hier auf diese Erde herunter sich gelassen hat, uns gleichgestellt hat, um uns, wenn ich so sagen würde, in einer verständlichen Sprache nochmal den Willen Gottes zu sagen oder zu offenbaren. Das ist ein Evangelium, das er gebracht hat, das in Kraft ist. Und ich wünsche auch, dass auch diese Botschaft, die auch heute auf jegliche Arten und Orten verkündigt werden, dass sie in dieser Kraft des Evangeliums verkündigt werden. Wie auch Paulus auch hingewiesen hat, und er freute sich, dass es ein Evangelium ist in einer Kraft. Nicht nur eine Botschaft, die wir verkündigt von diesen Herrlichkeiten des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sondern dass es eine Kraft dahinter steht. Eine Kraft, die da die Macht der Finsternis überwindet und den Menschen auch ein Heil, eine Rettung bringt. Und als Erste, Jesus brachte uns das Bild Gottes. So wie der Mensch am Anfang geschaffen wurde, wie Gott den Menschen geschaffen hat, wie er war, in der Heiligkeit, vollkommen. Es ist ein Thema, was auch vielleicht viele sollte auch angreifen, weil Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und bei manchen da stehen dann die Fragen auf, man kann ja doch nicht so vollkommen sein. Und ach, das ist nur ein Ziel, das man irgendwann vielleicht werden kann. Oder das soll unser Bestreben sein. Auch hier ist ein Thema für sich, aber es ist ein Wort, was ganz bestimmt und deutlich Jesus sagt, ihr sollt. Und was Jesus sagt, es sollt, dann verlangt er nicht mehr, wie wir es haben oder haben können oder leben können. Auch das gibt er uns, dass wir nach diesem Bilde Gottes, wie einstens die Menschen geschaffen waren und in dieser inneren Gemeinschaft mit Gott waren, in dieser Herrlichkeit lebten, so glücklich waren, gesegnet waren. Und sie haben es verloren. Das Bild des Adams, das auch um uns überall wir sehen, auch wir geboren sind in diesem Erbe der Nachfolge im Bilde Adams. Die Menschen haben den Blick verloren, wie eigentlich der Mensch nach dem Plane Gottes sein soll. Und hier kommt Jesus. Er lebt diese 30, 33 Jahre, er lebt es vor, ein Bild Gottes, ein Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Als Beispiel schon. Er zeigt es, wie wir leben sollen. Das war seine erste Aufgabe, um uns zu zeigen. Seine andere Aufgabe, wie schon wir erwähnt haben, die Charaktereigenschaft seines Vaters uns zu bringen. Dass wir erkennen auch diese Güte und Gnade und Liebe des Vaters, den Jesus so lieb gewonnen hat. Dass er sich auch aufs Äußerste hingegeben hat. Er verließ diesen herrlichen Thron Gottes. Er erniedrigte sich ganz tief herunter, in den Schlamm der Sünde, in das Elend hier auf dieser Erde. Man kann sich dieses kaum vorstellen, in der Herrlichkeit Gottes zu sein, der Heiligkeit und hier herunter, in den Schmutz, ein Mensch zu werden. Ist das unbegreiflich, was Jesus tut, aus Liebe zum Vater als Erste, weil es heißt in dem Worte Gottes, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da sehen wir den Plan des Vaters. Er hat die Menschen geschaffen, in seiner Gegenwart zu haben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, dass sie auch hier in dieser Gegenwart Freude, die viele haben möchten. Und dann kommt dieser Ungehorsam, kommt dieser Fall, das trennte sie. Und die Menschen gingen immer weiter weg von Gott und sie wollten nichts mehr von Gott wissen und Gott liebt sie dennoch und er geht ihnen nach und er versucht ihnen auch das Beste zu tun, trotzdem, dass sie ihn verachtet, verstoßen, mit Füßen getreten haben. Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht eine große Liebe des Vaters? Und er will nicht jetzt, dass die Menschen verloren gehen. Er weiß, die Menschen werden das ewige Verdammnis haben sie verdient. Er will aber nicht, dass sie dort gelanden. Was soll er tun? Die Menschen können sich nicht retten. Er hat einen heiligen Plan vorgesehen und diesen heiligen Plan hat er Jahre hindurch mit großer Geduld in die Menschen auch belehrt, erzogen, bis dann auch im Höhepunkt gekommen durch Jesus Christus auch erfüllt hat. Jesus geht ans Kreuz. Es gibt kein anderes Heil, es gibt kein anderes Opfer, um die Menschen zu retten. Und Jesus geht freiwillig, geht ans Kreuz und gibt sein Leben zum Opfer. Und sein Blut fließt, Und das ist ein rettender Born, unter den ein jeder Mensch kommen kann und frei werden von den Sünden, wieder in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen und haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Es ist so einfach, scheint es. Es kostete zwar viel, es kostete das Wertvollste, was noch der Vater geben konnte für uns, aber das ist die Liebe des Vaters, da ist die Liebe des Sohnes zu sehen. Und es scheint jetzt, der Plan Gottes ist in Erfüllung gegangen. Ein jeder Mensch kann sich retten lassen. Er kann kommen und Heil finden. Aber dann, und Jesus wusste, dass der Mensch nicht bestehen kann. Er braucht die Hilfe von oben. Und wenn wir jetzt diese Kapitel in Johannesevangelium 14 bis 16 anschauen, da sehen wir, das war jetzt ein Verlangen, Jesus mit seinen Jüngern noch zum Abschied eine Rede zu halten. In seiner Zeit, wo er mit unter ihnen war, in diesen 3 Jahren, hat er über das Reich Gottes gesprochen, aber weniger über den Heiligen Geist. Sie konnten es noch nicht begreifen. Auch manche Dinge konnten sie auch weiter noch, auch später noch nicht so begreifen. Aber hier sehen wir, Jesus stellt ihre Arbeit ein. Er hat ja sie berufen, die 12 ganz besonders und dann später auch noch die 70, und hat ihnen anvertraut, diese Botschaft des Evangeliums und dem Reiche Gottes weiterzusagen. Und sie gingen und verkündigten und sie haben eine Vorbereitung gemacht und sie haben einen Dienst schon getan. Sie haben Kranke geheilt, sie haben böse Geister ausgetrieben, sie haben schon vieles getan. Und es scheint, ja, es ist doch ausreichend, was sie schon bekommen haben. Aber war noch nicht ausreichend. Und Jesus sah diese Mängel, was noch in ihnen sind. Er sah ihre Schwachheiten, was noch in ihnen sind, was sie noch brauchen. Aber früher konnte es noch nicht geschehen. Und deswegen sagt auch jetzt Jesus in seiner Abschiedsrede, sagt, es ist ja gut, dass ich gehe. Warum? Dann kommt der Heilige Geist. Er kann dann kommen. Er übernimmt diese Verantwortung. Er ist, ich sage es mit meinen Worten, mein Stellvertreter, der dann auch dies alles ausführen wird. Aber hier spricht er ganz deutlich von einem Heiligen Geist. Er stellt ihre Arbeit ein. Er sagt, jetzt bleibe zu Jerusalem. Jetzt wartet ab. Und mit dem will er hinweisen, dass etwas Besonderes braucht ihr noch. Ihr braucht diese Kraft von oben. Ihr braucht die Ausrüstung, mit der ihr dann auch dieser Verantwortung gerecht werden könnt. Bis jetzt war ich da. Ich habe euch ermahnt. Ich habe euch vielleicht zurechtgewiesen. Aber jetzt, wenn ich weggehe, ist auch gut, er hat diese Aufgabe erfüllt, er ist nur hier, aber der Geist Gottes wird dann überall in der ganzen Welt diesen Auftrag erfüllen. Und da sehen wir, dass auch die Jünger dann gewartet haben auf diesen Heiligen Geist und dann, wo sie dann zu Pfingsten auch dieser Geist Gottes über sie kam, wir sehen, welch eine Veränderung in ihrem Leben schon auch stattgefunden hat. Mit welcher Kraft, mit welcher Furchtlosigkeit konnten sie dann auch ihr Werk bis in den Tod erfüllen. Die Kraft von dem Heiligen Geist. Wisst ihr, und viele haben auch eine Vorstellung, naja, der Heilige Geist, es muss irgendwelche Kraft sein. Die brauche ich. Man betet auch für diese Kraft. Aber der Heilige Geist ist mehr als eine Kraft. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Und wenn wir den Vater auch nicht gesehen haben, aber wir wissen, er ist eine Persönlichkeit. Er ist der Gott, der Vater, er hat zwar keinen Leib wie wir, aber er ist eine Person, der da auch die Regierung und diese Leitung von der ganzen Schöpfung in seiner Hand hält. Und es muss auch alles gehen, wie er es will. Dann sehen wir Jesus, wenn er auch uns im Leib gleich wurde, als Mensch wurde. Er ist eine Person und die nehmen wir eher an, weil wir ja nehmen an, er war in uns so in unserem ähnlichen Leib. Aber er ist nicht mehr in diesem Leib. Er ist dort, er ist eine Person und da stellen wir es nicht in Frage. Aber den Heiligen Geist, und da kommen die Schwierigkeiten. Heiliger Geist, Person. Wir werden dann durch einige Bibelstellen noch es zur Bestätigung finden. Aber vielleicht ganz kurz nochmal zurück. Was macht denn den Heiligen Geist? Wie kann ich den Heiligen Geist sehen oder wie kann ich ihn erfahren? Und wie schon erwähnt, dass die Welt den Heiligen Geist nicht weiß oder nicht kennt. Aber er war auch schon, wie Jesus Christus am Anfang war, so war auch der Geist am Anfang bei der Schöpfung. Das lesen wir gleich in den ersten Worten der Bibel. Und der Geist Gottes hat auch diese Aufgabe, in dieser Dreieinigkeit Gottes an dieser Schöpfung teilzunehmen, dann auch in dieser Vorbereitungszeit des Alten Bundes, auch durch die Propheten, diese Aufgabe zu erfüllen, die der Vater wollte. Die ganzen Propheten, wenn wir lesen, sie wurden durch den Geist Gottes bewegt. Oder auch diese Schrift, die niedergeschrieben wurde, sie wurden von dem Heiligen Geist getrieben. Die Männer, die getrieben wurden durch den Heiligen Geist. Da erkennen wir schon, dass dahinter eine Arbeit schon geleistet wurde vom Heiligen Geist, auch in diesen Zeiten schon. Und jetzt in diesem neuen Bund, da Jesus jetzt diesen Plan erfüllt hat und das alles getan ist, auch von der Vaterseite, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, diese Botschaft des Evangeliums an alle Menschen zu bringen. Zwar eine gewisse Verantwortung liegt auch auf den Christen und auf uns, auch diese Botschaft des Evangeliums weiterzubringen, aber wir erkennen nur so weit, wie uns der Heilige Geist beauftragt oder befähigt. Und es wäre auch sehr wünschenswert, dass auch diese Arbeit unter der Leitung des Geistes Gottes getan würde. Dann werden auch weniger die Missverständnisse, was im Christentum auch wir sehen. Und somit hat auch der Heilige Geist jetzt gesandt auf diese Erde eine besondere Aufgabe bekommen, dass er in die ganze Welt an jeden Menschen anklopft und ihm das Heil anbietet. Durch welche Art und Weise er es auch benutzt, Menschen oder andere, aber das ist die Aufgabe, der Geist Gottes wirkt an diesen jedem einzelnen Herzen. Dass es einstmal auch kein Mensch sich entschuldigen wird und sagen, ich habe nichts gewusst. Der Geist Gottes wird es jedem anbieten, zeigen, sogar der Apostel Paulus schreibt in den Brief zu den Römern, da sagt, dass auch sogar die Natur zeugt von Gott. Dass auch hier schon die Menschen sich nicht entschuldigen können. Zu sehen, dass eine Macht Gottes ist da. Und so weiter. Und so sehen wir, und keiner kommt zu mir, es sieht denn der Vater, heißt im Wort Gottes. Also durch das Sehen zieht der Einzelne, zieht er nicht alle. Wenn wir aber das Wort gelesen haben oder vorher gehört haben, also hat Gott die Welt geliebt. Also da ist auch die Aufgabe, dass der Geist Gottes soll eine jede Seele berühren, anklopfen, einladen. Er soll zu Jesus kommen. Du bist ein Sünder. Du gehst verloren. Aber du brauchst nicht verloren gehen. Für dich ist ein Heil. Der Vater liebt dich. Der Sohn hat sie geliebt. Für dich ein Opfer bereitet. Du brauchst nur auf Golgatha gehen. Dort, wie du bist, geh dorthin. Das ist die Arbeit. Dass die Menschen nicht kennen. Die Menschen nicht kennen. Aber der Geist Gottes arbeitet an ihnen. An jedem. Da sehen wir schon, der Heilige Geist ist da. Er arbeitet. Er hat dich und mich, die wir schon Jesus erkannt haben und folgen ihm nach, haben wir ihm unsere Herzen geöffnet. Wir kennen ihn. Die Welt kennt ihn noch nicht, aber er arbeitet, der Heilige Geist, auch an ihnen. Ja, und dann, wenn er jetzt die Seelen zu Jesus gebracht hat, sie brauchen Jesus. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Es gibt kein anderes Heil. Dort Golgatha, dorthin geht. Dort ist für euch Heil bereit. Die Menschen wissen nicht, kennen ihn nicht, aber er gibt diesen Drang, gibt diese Erkenntnis. Auf jegliche Art und Weise, jeder Mensch wird's bekommen. Und wenn er zu Jesus kam und die Schuld abgelegt hat, Vergebung der Sünde bekommen hat. Und was macht Jesus? Jesus weist hin, ihr braucht den Heiligen Geist. Er hat die Jünger schon eingestellt und gesagt, wartet, bis ihr angetan werdet aus der Kraft, aus der Höhe. Ihr werdet dann meine Zeuge sein. Er spricht jetzt auch hier in diesem Wort, dass wenn dieser Geist kommen wird, er wird euch lehren. Er wird euch erinnern. Er wird euch trösten. Vielleicht einige Bibelstelle zur Bestätigung können wir auch anschauen. Zum Beispiel von Johannes 14, Vers 16. Oder sogar früher. Und ich will den Vater bitten, Vers 16, er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich. Das ist eine Verheißung. Er wird bei euch sein, ewiglich. Ich bin ja da gewesen unter euch. Die anderen Menschen haben jetzt Jesus nicht gesehen oder nicht erfahren, aber das Heil ist ja für alle. Und der Heilige Geist wird dieses Heil an alle bringen jetzt. Ich bin aber euer Stellvertreter. Ich bin da am dem Throne Gottes. Fürchtet euch nicht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Erden. Aber den Heiligen Geist, der in eurer Verbindung beständig da ist, er wird euch alles geben, was notwendig ist. Er wird euch trösten. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch lehren. Er wird euch erinnern. Er wird euch Kraft geben. Sehen wir, dass es da eine Person ist, die wo auch reden kann, die wo auch handeln kann, mit der wir eine Gemeinschaft haben können. Apostel Paulus schreibt sogar und sagt, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wisset ihr nicht, erinnert er sie. Also es war eine Belehrung, dass er auch ihnen ans Herz gelegt hat, ihr sollt ihn aufnehmen. Wo ich zu Glauben kam, habe ich vom Heiligen Geist nichts gewusst, an jeder von uns. Obwohl wir getrieben oder geführt wurden vom Heiligen Geist, wir haben Jesus erkannt, wir sind zu Jesus gekommen. Und da wir durch den Geist Gottes auch diese Kraft, auch dorthin zu kommen und dies zu erlangen bekommen haben, haben wir erst jetzt diese Hinweise bekommen, wir brauchen mehr. Ich habe es in meinem Leben auch erfahren, in meiner Jugend. Ja, man hat sich angestrengt, man hat versucht, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Man hat mit allen Kräften sich angestrengt und immer wieder musste man feststellen, es reicht nicht aus. Es kommt immer wieder Niederlagen. Es kommen wieder, wo sind meine Versprechungen? Man hat so ein Neujahr, sich Vorsätze genommen, naja, jetzt ist das Jahr zu Ende, man hat manches falsch gemacht und so, aber jetzt fängt das neue Jahr an. Jetzt dieses neue Jahr fange ich an, mehr Lieben, mehr Friede, mehr Gerechtigkeit und sich angestrengt. Eine Zeit lang hat es ausgereicht und dann merkte man, es gelingt doch nicht. Man stolpert, man fällt, wieder und kommen wieder diese, das weiße Blatt wird versudelt. Und ich danke Gott, dass auch damals die Brüder diese vollkommene Erlösung verkündigt haben. Wir brauchen die Kraft von oben, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns dann auch diese Kraft gibt, der uns dann leitet, der uns dann auch bewahrt, der uns vollständig auch reinigt von allen diesen Untugenden. Und da sehen wir, dass auch dann Jesus auch sagt, wenn der Heilige Geist in euer Herz, in euer Leben kommt, das, was wir im Herzen noch haben, was wir noch nicht sehen, was wir geerbt haben von unseren Voreltern, schon von Adam her, und da haben wir vieles, den Ungehorsam, die Lieblosigkeit und der Stolz und der Neid und was alles da in unser zerstörtes Bild Gottes reingekommen ist. Das alles ist noch da und Jesus will es neu machen. Und es heißt auch so, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Ich schaffe es nicht. Wer will es tun? Jesus weiß, dass wir es nicht schaffen werden. Aber er will es tun. Und dann sagt er, nehmt ihn auf. Wir werden kommen und Wohnungen machen. Nehmt auf, begebt euch zum Opfer. Ergebt euch, er wird es schaffen. Der Heilige Geist will dann auch alles, was hier noch nicht in Ordnung ist, alles, was noch hier wir mitschleppen oder bei Gelegenheit und zum Vorschein kommen können, will er dann es bereinigen. Was erwartet er von uns? Dass wir uns anvertrauen, dass wir einsehen, mit meinen Kräften schaffe ich es nicht. Ich brauche diesen Heiligen Geist, der geschenkt wird, um mir dann auch das Heil auch wirklich so empfangen, so zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Dass er das Bild Gottes in mir schafft, dass wir seinem Ebenbilde gleich werden. Das sind die Voraussetzungen, was Jesus in uns machen will. Und wenn ich jetzt sage, Jesus und Heiliger Geist will ich nicht so besonders zertrennen, dass nicht wir eine besondere hier voneinander setzen. Es ist Einigkeit Gottes und das ist Jesus, der das in uns tut. Aber er führt es aus durch den Heiligen Geist in uns. Ist denn, und wenn dann ich erkenne, dass ich brauche diese Fülle des Geistes Gottes und wenn dann auch ich mich ihm ganz anvertraue, dass auch mein Leib gehört ihm, dass es ist eine Entscheidung von mir, dass ich dann auch komme zu dem Gnadenthron Gottes und sage, Jesus, du hast es verheißen, du hast hingewiesen, dass ich das brauche. Schenk es mir. Heiliger Geist, kehr in mein Leben rein. Nehme mich ganz hin. Ich lege mich auf den Altar. Ich gebe mein eigenes Ich auf. Meinen Willen soll dein Wille sein. Und dann erst kann der Herr in uns das Bild Gottes herstellen. Erst dann können wir ein Leben führen, was Gott wohlgefällig ist. Erst dann können wir den Willen Gottes erkennen und den Willen Gottes auch erfüllen, weil der Heilige Geist, er nimmt's von dem Seinen und bringt's uns. Dass wir in dieser Verbundenheit uns befinden. Schon anfangend in dem, bei der Bekehrung kommt der Geist Gottes und gibt diese Bestätigung, dass ich ein Kind Gottes bin. Das Zeugnis in mir. Wer gibt diese Klarheit im Herzen? Es gibt der Heilige Geist. Vielleicht bei manchen ist noch ein Kampf und der Seelenfeind versucht es am Anfang, ihm diese Freudigkeit zu rauben. Aber wenn er dranbleibt und durchdringt, wird der Geist Gottes ihm bezeugen. Das ist eine Verheißung. Du bist gekommen, wie du warst. Dir sind die Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Und dann gibt das der Geist Gottes das Zeugnis uns. Und dieses Zeugnis sollen wir bewahren unser Leben lang. Und dieser Friede Gottes und diese Ruhe Gottes können wir in der vollkommenen Maße erst haben, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Keine Umstände, die Umstände oder Verhältnisse können uns dieses nicht rauben. Dieser tiefe Friede, diese Ruhe Gottes, diese Gegenwart Gottes in uns Menschen. Was Herrliches, was uns geschenkt wird. Wir sehen, dass der Heilige Geist so uns persönlich dann verändert, gebraucht. Er hat schon von Anbeginn auch vorgesehen, eine Gabe uns zu schenken und dass ich dann ein Glied an seinem Leibe werde. Mit dieser Wiedergeburt werde ich ein Glied an seinem Leibe. Und wenn ich ein Glied an seinem Leibe bin, dann habe ich auch eine Aufgabe, habe ich auch eine Verantwortung. Das ist, was ein jeder dann auch erkennt. Er kann nicht einfach hier sich befriedigt stellen, sagen, ja, ich bin so glücklich, ich bin ein Kind Gottes, erwarte jetzt der Seligkeit, sondern wir sind jetzt berufen in diesem Reiche Gottes, in den Dienst, dass wir ein Dienstleben jetzt beginnen. Er erwartet, dass wir in diesem Gott dienen, in diesem Gottesdienst dann unser Leben sehen. Dass wir dann auch zu ihm kommen und sagen, Jesus, Heiliger Geist, welche Berufung ist meine? Zu erkennen, nicht etwas angreife, was man gar nicht fähig dazu ist. Kommt man nicht vorwärts, greift man in anders falsches Amt ein. Aber wenn man diese Aufgabe, was der Herr uns, und Herr hat einem jedem etwas anvertraut, eine Gabe geschenkt, und diese Gabe sollten wir durch den Geist Gottes anerkennen, dass wir es anfangen zu ausüben, und dann auch die Gemeinde diese Anerkennung bekommt. Und wie herrlich dann, wenn auch diese ganze Gemeinde dann da ist wie ein Leib jedes Glied kennt auch seine Aufgabe. Im 1. Korinther 12 beschreibt uns Apostel Paulus, dass der Geist Gottes übernimmt auch die Verantwortung beim Bau der Gemeinde Gottes, des Reiches Gottes. Jesus hat selbst den Grund gelegt für das Reich Gottes auf dieser Erde. Es herrschte hier dieser Fürst dieser Welt. Aber wir haben gelesen, gehört bei der Einleitung, dass es ist ein Gericht gekommen. Und das Gericht der Satan wurde gerichtet, er wurde verstoßen, ihm wurde die Macht genommen und die Macht ist in der Hand Jesus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Wir haben einen, auf den wir vertrauen können und uns nicht fürchten. Wir haben Jesus auf unserer Seite, der alles in seiner Hand hält, dass alles gehen muss, wie er es will, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Und wenn wir in dieser innigen Verbundenheit sind, durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, dann erkennen wir Schritt für Schritt diese Aufgabe, was wir zu tun haben, die wir mit Freudigkeit tun, die wir in einem Segen tun. Da gibt's keinen Leerlauf, da gibt's ein erfolgreiches Leben, gesegnetes Leben. Und Paulus schreibt hier, vielleicht kurz eingehend, 1. Korinther 12, doch um zu sehen, dass es die Aufgabe des Geistes Gottes ist. Jesus hat diesen Grund gelegt, schreibt auch Paulus, und außer ihm konnte keiner den Grund legen. Und auf diesem Grund bauten die Apostel und jeder von uns baut jetzt weiter. Und wir sehen, dass Jesus hat auch diese Aufgabe des Bauens seiner Gemeinde keinem Menschen anvertraut. Er hat es in seiner Hand auch jetzt, auch heute noch. Er sagt, und ich will bauen meine Gemeinde. Und er ist an dem Bau seiner Gemeinde. Und er hat eine Verheißung gegeben und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Oh, wie viel Trost, wie viel Freude hat es mir schon in meinem Leben bereitet. Wenn man in solche schweren Zeiten war und dachte, wo ist die Gemeinde, wie ist der Zustand, wie? Und dann konnte man sagen, Herr, du hast eine Gemeinde, die wo dennoch da ist. Und wenn vielleicht auch die, wie man auch sehen, durch die Geschichte des Christentums, bald sichtbar, mehr sichtbar, weniger sichtbar. Aber sie war nie ausgelöscht. Sie war immer da und sie ist und sie wird bleiben. Und dann ist das Vorrecht, dass ich kann bleiben in dieser Gemeinde. Wenn ich in dieser Verbundenheit verbleibe, hat Jesus verheißen und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich soll bleiben. Und wenn ich in diesem Geist Gottes verbunden bin, dann ist der Segen da. Dann bin ich da in seinem Reich und dass er mich führt und dass er hilft und dass er einsetzt und dass er sein Werk tut. Und hier dann die Ortsgemeinden. Er hat ja die allgemeine Gemeinde gebaut, die in der ganzen Welt ist. Aber es sollen auch an Orten die Ortsgemeinden da sein. Er selbst setzt ein, selbst Vorsteher der Gemeinde. Er setzt die Gaben ein. Wir lesen 1. Korinther 12 von Vers 4. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allen. Und dann in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen. Nicht für meinen persönlichen Nutzen, sondern es ist ein Segen, ein Nutzen für alle. Für die ganze Gemeinde. Wir sind da, wir opfern uns gern, dass das die Herrlichkeit Gottes sich offenbart, wie am Ort, so auch allgemein in den Werken Gottes. Und dann, ich will jetzt aus dem Zeitmangel nicht jetzt in die Einzelheit eingehen, der Vers 11. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Schaut mal, der Geist Gottes hat die Aufgabe, er teilt die Gaben aus. Zum Teil sind ausgeteilt schon von unserer Geburt aus, die er dann entwickelt, auch viele Gaben. Und nachdem wir auch unser Bestreben einsetzen, anvertraut er uns immer mehr. Wir haben die Gleichnisse von den anvertrauten Pfunden, können wir es auch als Beispiel nehmen. Der da bemüht ist, auch mit dem anvertrauten Wuchern zu tun, dem wird es noch mehr gegeben. Wer aber nichts tut, und dem wird auch das genommen, was er hat oder meint haben zu haben. Und hier dann schreibt wir, steht geschrieben, dies aber alles wird derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines so nach dem er will. Das ist die Aufgabe des Geistes Gottes. Und wie herrlich ist eine Ortsgemeinde oder allgemeine das Werk des Herrn, sei das in einem Land, in vielen Ländern. Wenn dieser eine Geist auch wirkt und einsetzt, da ist Einigkeit, da ist Heiligkeit, da ist Herrlichkeit, weil es gibt keine unterschiedlichen Wege. Da gibt's einen Weg, den Jesus ist. Da gibt's eine Wahrheit, die Jesus ist. Da gibt's ein Leben, das Jesus ist. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Was ist das volle Genüge? Den Geist Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, das unter euch, in euch wohnt, dass ihr diese herrliche, den Vorschmack Himmel schon hier auf der Erde haben könnt. An einer Stelle heißt geschrieben, wir wandeln hier im Himmel schon. Und ich denke, dass viele Geschwister können es bezeugen. Wenn es auch durch manche Triebsale, durch manche Kämpfe, durch manche Anstrengungen der Leben, das unser Lebenslauf geht, aber immerhin der innerliche Weg, die Herrlichkeit Gottes ist da, immer herrlicher. Und wenn er unser Leib zerbricht, aber unser innerlicher Mensch wird von Tag zu Tage immer stärker, immer neuer, sind das nicht Tatsachen, die viele schon Erfahrung gemacht haben. Und ich wünsche auch heute, dass wir an jeder diese Erfahrungen machen möchten. Dass auch du den Heiligen Geist kennst. Ich kenne den Heiligen Geist. Er wohnt in mir. Ich kenne den Heiligen Geist, dem ich mich anvertraut habe, das an jeder sagen kann. Nicht ich, nicht dass wir als Kind Gottes und sagen, jetzt brauche ich den Heiligen Geist und mit dem gehe ich jetzt zu kämpfen. Vergeblich. Wir müssen uns ihm anvertrauen. Der Geist Gottes soll uns nehmen. Und er kann aus uns dann Werkzeuge zu seiner Ehre tun. Und das ist der Unterschied. Und das sind die Erwartungen, dass mit unserer Kraft schaffen wir es nicht. Unser eigenes Ich ist der größte Feind, der im Wege da ist. Unser Fleisch. Das muss gekreuzigt werden. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz. Und das ist die größte Not, dass nicht das volle Opfer da ist bei dem Christen, dass noch das eigene Ich da ist. Und das ist ein Hindernis, dass der Geist Gottes uns persönlich nicht weiterbringen kann und auch uns als Gemeinde, als Werk Gottes. Aber dort, wo wir als Opfer uns freiwillig auf den Altar legen und bereit erklären, auch mit ihm geführt, von ihm gebraucht zu werden, zu seinem Säge zu sein, da ist die Herrlichkeit Gottes. Da ist ein erfolgreiches Leben. Und da wünsche ich, dass auch wir diesen lieben Heiligen Geist, der in uns wohnen will, der uns belehren will, der uns in alle Wahrheit leiten will, der uns trösten kann, der uns Licht schenken will, dass er uns bekannt ist. Denn nicht nur bekannt, sondern dass wir sagen, ich lebe in ihm. Ich habe diese innige Gemeinschaft durch diesen lieben Geist mit meinem Jesus, mit meinem Vater. Und das wünsche ich uns allen, als euch als Ortsgemeinde, dass ihr auch wachset und zunehmet, dass der Heilige Geist auch hier die Freiheit haben möchte, dass er regiert und baut und die Gaben ausnützt. Ein reichen Segen ist da schon. Dass auch die Botschaften klingen durch die Kraft des Geistes Gottes. Dass es nicht unsere menschlichen Worte sein mögen, sondern der Geist Gottes, der möchte es reden, der möchte es uns ins Herz legen und klar machen, dass wir die Gottheit verstehen, dass wir diesen Weg erkennen, dass wir diesen Weg gehen können. Auch euch Jugendliche wünsche ich von ganzem Herzen, dass auch ihr in diesen Tagen auch mehr erkennt. Vielleicht auch manche kennen schon, vielleicht manche auch nicht, aber dass ihr auch erkennt. Den Vater, den Sohn, auch den lieben Heiligen Geist, der in Dreieinigkeit wir sehr brauchen. Gott segne uns in dem und ihm gebührt alle Ehre. Amen.